Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Digital und Deutschland, irgendwie passt das ja noch gar nicht zusammen, weder in der Verwaltung noch in der Infrastruktur oder schlicht im Alltag. Andere Länder sind da viel weiter. Woran liegt das und kann daran noch etwas geändert werden? Das ist nicht nur Thema einer Digitalkonferenz derzeit in Berlin, sondern auch gleich bei uns in dieser Sendung, in der wir uns darüber hinaus unter anderem noch mit der Gasversorgung in diesem Winter beschäftigen werden, sowie im Rahmen unserer Serie Firmenporträt den Betreiber eines Wasserstoffzuges vorstellen. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Wir starten mit dem Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Heute wieder für uns beobachtet von Claudia Wehrle, die ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Frau Wehrle, in China wird die bislang strikte Null-Covid-Politik gelockert. Wir haben da ja schon mehrmals darüber berichtet. Nun haben sich die Vorsitzenden des Internationalen Währungsfonds und der Welthandelsorganisation dazu geäußert und diese Lockerungen begrüßt. Schließen sich die Anleger dem aktuell an?
Ja, der DAX am letzten Tag der Handelswoche deutlich im Plus. Er steigt um 0,5% auf 14.345 Punkte. Gut, mit den Lockerungen ist das halt so eine Sache. Einerseits begrüßenswert, weil diese strikten Maßnahmen ja ein Grund sind, weshalb die chinesische Wirtschaft zuletzt so deutlich an Schwung verloren hat. Auch die Exporteure hierzulande bekommen das zu spüren. Andererseits ist das Gesundheitssystem in China längst nicht so gut wie hier bei uns. Viele Menschen dort sind immer noch nicht geimpft oder zu wenig geimpft. Und von daher ist die Sorge durchaus vorhanden, dass sich durch die weitreichenden Lockerungen die Pandemie weiter ausbreiten könnte.
Der DAX also derzeit steigt. Was sehen wir denn an Bewegungen beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite von 1,73 auf 1,81% gestiegen und die Feinunze Gold, ebenfalls teurer, kostet jetzt $1,893.
Und was bewegt die Händler auf dem Devisenmarkt?
Der Euro, der steigt ebenfalls, kostet aktuell 1,0557 $. Am Nachmittag kommen nochmal neue Konjunkturdaten aus den USA. Da könnte nochmal Bewegung in den Devisenmarkt kommen.
Der heutige Digitalgipfel der Bundesregierung sei sehr einseitig besetzt. Personell und thematisch zu oft stehen wirtschaftliche Interessen im Vordergrund, so heute Vertreter von Zivilgesellschaften. Wirtschaftlich im Vordergrund, das dürfte man an der Börse ja zumindest gerne hören. Wird das begrüßt?
Gut, wir spüren ja, dass viele Abläufe mittlerweile digital sind. Ich meine damit nicht nur Bestellungen im Internet. Produktionsabläufe in den Betrieben haben sich in den letzten Jahren geändert. Die Organisation wurde umgestellt, aber es hakt immer noch an allen Ecken und Enden. Kurz vor der Sendung habe ich mit Stefan Risse von Arcatis darüber gesprochen. Und mit ihm zunächst über die Grenzen geschaut. Die Amerikaner beispielsweise haben ja in technischer Hinsicht Standards gesetzt an Google, Microsoft und Co. Da kommt heute keiner mehr vorbei. Auch die Chinesen sind uns weit voraus. Inwiefern, wollte ich von Stefan Risse wissen. Und hier ist seine Antwort.
Ja, die Amerikaner haben die Standards gesetzt über die großen Unternehmen, die Internetriesen, wo wir an denen eben überhaupt nicht mehr vorbeikommen. Bei den Chinesen ist es vor allem die staatliche Infrastruktur, die in Bezug auf die Digitalisierung uns meilenweit voraus sind. Die haben es natürlich ein bisschen einfach, weil sie auch alles von Null aufbauen. Aber der Fokus ist dort auch viel stärker gegeben.
Woran hakt es bei uns?
Bei uns hakt es mittlerweile ja nicht mehr so sehr am Geld. Es hakt bei uns vor allem am Fachkräftemangel, die Dinge dementsprechend auszubauen. Der politische Wille ist im Grunde jetzt da, aber die Umsetzung, die scheitert. Sie scheitert aber teilweise auch an der Thematik, dass es Vorschriften gibt, die einzuhalten sind, dass es Klagen gibt gegen gewisse Bauvorhaben und das verzögert die Dinge und da sind die Chinesen eben viel schneller.
Welche Konsequenzen hat das, wenn wir so weit hinten dran hängen?
Digitale Infrastruktur wird entscheidend dafür sein, wie wettbewerbsfähig ein Land in der Zukunft gegenüber anderen Ländern ist. Und Deutschland fällt da immer weiter zurück, und zwar nicht nur gegenüber China oder den USA, sondern auch im europäischen Vergleich. Die Franzosen, die Italiener machen es deutlich besser als wir. Hier muss dringend etwas passieren, vor allem eben, was den Breitbandausbau betrifft in den ländlichen Regionen. Denn die Problematik ist nicht so sehr bei den Unternehmen, sondern beim Staat. Denn ohne die entsprechend schnellen Netze, also Abdeckung 5G-Netz, aber eben auch Breitbandausbau, können auch Unternehmen, selbst wenn sie wollen, nicht entsprechend digitalisieren.
Was heißt das dann praktisch?
Weniger Arbeitsplätze, weniger Investitionen in Deutschland und damit Investitionen in den Ländern, die uns da die Nase voraus sind.
Die Corona-Pandemie hat ja vieles möglich gemacht, was unmöglich schien. Hat uns das in Sachen Digitalisierung zumindest etwas vorangebracht?
Das hat uns sicherlich vorangebracht, weil wir jetzt vielleicht bessere Computer zu Hause haben und jeder hat Teams auf seinem Rechner. Das Problem ist nur, wenn ich in einer ländlichen Region sitze, dann nützt mir meine eigene Computerinfrastruktur ja nichts, wenn ich keine schnelle Leitung nach draußen habe.
Was müsste denn getan werden, damit wir in Sachen Digitalisierung vorankommen?
Da es vor allem an den Fachkräften mangelt, die das umsetzen, müssten wir sehr, sehr schnell Fachkräfte aus dem Ausland anwerben, zu uns holen, zu uns locken, die diese Dinge umsetzen. Jahre wird es trotzdem dauern, aber wenn wir jetzt nicht beginnen, dann wird der Rückstand gegenüber anderen Ländern immer größer werden. Aber es liegt mittlerweile wirklich an den Menschen, die fehlen.
Bräuchten wir auch sowas wie ein eigenes Digitalministerium?
Ob wir ein eigenes Digitalministerium unbedingt brauchen, weiß ich nicht. Das sind dann so symbolkräftige Akte. Was gemacht werden muss, ist doch ohnehin klar. Wir müssen es nur anpacken und schnell handeln jetzt. Es wird wahnsinnig viel geredet, aber es dauert dann, bis aus dem Politikbetrieb in Berlin tatsächlich entsprechende Initiativen folgen.
Glauben Sie, der Zug ist noch nicht abgefahren?
Ich glaube, Deutschland darf man nie unterschätzen. Wir sind grundsätzlich ein sehr innovatives Land. Und wenn wir uns unsere Unternehmer angucken, die sind nach wie vor allem so die Mittelständischen, eine große Stütze für die Wirtschaft. Und die müssen die Regierung vor sich hertreiben. Also abschreiben sollte man Deutschland nie.
Sagt Stefan Risse von Akatis.
Abschreiben sollte man Deutschland nie. Soweit also eine Einordnung zur Lage der Digitalbranche in Deutschland, auch im Vergleich mit anderen Staaten. Kommen wir, Frau Werle, noch zu Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus hat den Vertrag mit seinem Chef vorzeitig verlängert. Eine gute Idee aus Sicht der Anleger?
Der Umsatz ist deutlich gestiegen. Die selbstgesetzten Gewinnziele wurden übertroffen. Auch was die schwierigen äußeren Rahmenbedingungen betrifft, beim Unternehmen ist man dennoch zuversichtlich. Die Aktien dennoch 0,7% im Minus.
Ebenfalls sein Jahresergebnis vorgelegt hat der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditech. Mit welchem Echo bei den Anlegern?
Die Aktien gehören zu den großen Verlierern im MDAX, fast 2% im Minus. Im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es zwar neue Umsatzrekorde. Die Geschäfte mit Indien, mit China liefen gut, Auftragsbücher sind voll. Aber das Unternehmen bekommt halt die Folgen des Ukraine-Kriegs und die vielen Lockdown-Maßnahmen in China zu spüren. Die Kosten steigen, die kommenden Monate dürften schwieriger werden, so die Prognosen. Und das alles haben Anleger mit im Visier.
Und das US-Kartellamt will die geplante Übernahme eines Computerspielherstellers durch Microsoft untersagen. Wie wird das auf dem Börsenparkett diskutiert?
Zu viel Marktmacht, so die Begründung, zu große Einschränkungen, was den Wettbewerb rund um Spielekonsolen betrifft. Auch hier in der Eurozone und in Großbritannien sind die Wettbewerbshüter skeptisch. Das letzte Wort in diesem Fall ist noch nicht gesprochen.
Und ganz kurz noch die Lufthansa und eine Übernahme der italienischen Staatsairline ITA. Das gehört schon fast in die Kategorie unendliche Geschichte. Jetzt deutet sich eine Fortsetzung an. In welche Richtung?
Lange Zeit sah es so aus, als ob ein amerikanischer Finanzinvestor zum Zuge kommen sollte. Aus Sicht der Fluggesellschaft, der italienischen Fluggesellschaft, eine gute Lösung. Einfach, weil der italienische Staat mehr Mitspracherechte bei den Entscheidungen gehabt hätte. Diese Lösung hat sich zerschlagen und jetzt scheint die Lufthansa wieder im Rennen zu sein. Die Aktien von der Lufthansa dennoch leicht im Minus.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Wie kommt Deutschland über den Winter, und zwar bei der Energieversorgung mit Gas? Dazu hat heute der Dachverband der Betreiber der Gasspeicher eine Prognose veröffentlicht. Johannes Frevel war dabei.
Höhere Gasimport und deutlich geringerer Gasverbrauch, vor allem beim Heizen in privaten Haushalten. Der Verband der Gasspeicherbetreiber gibt bei einer möglichen Gasmangellage in diesem Winter weitgehend Entwarnung. Deutschland werde gut durch den Winter kommen, rechnete Bastian Bleschke, Geschäftsführer des Verbands der Gas- und Wasserstoffspeicherbetreiber, aktuelle Novemberdaten vor.
Der Verbrauch lag im November bei 2,6 Terawattstunden pro Tag, bei einem Temperaturniveau von 6,3 Grad Celsius gemäß deutschem Wetterdienst. Wichtig ist an der Stelle, dass tatsächlich dieser geringere Verbrauch, also geringer als die Erwartung, nicht auf das Temperaturniveau zurückzuführen ist, dass die reduzierten Verbräuche sehr stark auf ein verändertes Verbrauchsverhalten zurückzuführen ist, was in den Modellen so strukturell offenbar noch unterschätzt worden ist.
Obgleich im Januar üblicherweise Spitzenwerte beim Gasverbrauch erwartet werden, werden die Gasspeicher nach Betreiberberechnungen wahrscheinlich stets mehr als halb voll bleiben. Im Dezember war es zwar etwas kälter als erwartet, das wurde in die Füllstandsprognosen jedoch eingerechnet. Nach Prognosemodellen dürften die Gasspeicher bei durchschnittlichen Temperaturen Ende März mit 53% ihren vor dem Sommer niedrigsten Füllstand erreichen. Deutlich mehr als der gesetzliche Sollwert.
Die Einhaltung des 40%-Ziels wird nur bei wirklich sehr, sehr kalten Temperaturen herausfordernd sein. Das heißt, wir sehen, dass das Modell tatsächlich bei warmen Temperaturen in der Lage ist, den Füllstand auf knapp 80% noch zu halten.
Alle Prognoseszenarien halten eine erneute umfangreiche Füllung der Gasspeicher vor dem nächsten Winter für wahrscheinlich. Auch wenn die bisherigen Importe von verflüssigtem Erdgas nicht steigen sollten. Bis Ende September 2023 dürften die Gasspeicher demnach wieder zu 85, bis November zu 95% gefüllt sein, erwartet Sebastian Bleschke, Geschäftsführer des Verbands der Gasspeicherbetreiber.
Eine erneute Wiederbefüllung dann nach dem Winter wäre tatsächlich bei einem LNG-Importaufkommen vergleichbar mit dem November-Niveau gut möglich.
Die Bundesnetzagentur gibt den Füllstand der Gasspeicher trotz der etwas kälteren Dezembertemperaturen aktuell mit 96% an. Auch das ist mehr, als die Gasspeicherbetreiber prognostiziert hatten.
Johannes Frevel berichtete. Am Sonntag wird sie regulär in den Fahrplan aufgenommen, die Neubaustrecke von Stuttgart nach Ulm, Teil des Projektes Stuttgart 21. Heute fand die offizielle Jungfernfahrt des ICE statt, die reibungslos verlief. Was die fast 4 Milliarden Euro teure Strecke bringen soll und welche Kritik es nach wie vor gibt, mehr dazu von unserer Korrespondentin für das Bundesland Baden-Württemberg, Katharina Thoms.
Der Stuttgarter Hauptbahnhof nach wie vor die größte Baustelle der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Der neue Tiefbahnhof, er ist noch längst nicht fertig. Ab dem Fahrplanwechsel kommenden Sonntag aber fahren dann erstmals regulär Züge auf der Neubaustrecke nach Ulm. Über die Schwäbische Alb bzw. durch sie hindurch. Die Hälfte der rund 60 Kilometer langen Strecke führt durch Tunnel. Olaf Drescher, Chef des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm.
Das heißt, es fahren mehr Züge und die Züge fahren auch schneller und demzufolge kürzer. Also 15 Minuten weniger Fahrzeit zwischen Stuttgart und Ulm.
Bis zu 250 Kilometer in der Stunde geht es durch das Mittelgebirge hindurch. Richtig auswirken wird sich die Zeitersparnis aber erst, wenn auch der neue Hauptbahnhof und damit auch alle Tunnel in Stuttgart in Betrieb gehen, so der Bahnsprecher. Eine halbe Stunde statt einer braucht der ICE dann nach Ulm. Ab kommenden Sonntag fahren insgesamt mehr Züge zwischen Ulm und Stuttgart, ICEs auf der neuen Strecke aber zunächst nur einmal in der Stunde. Der Regionalverkehr fährt nur ins Stuttgart nahe Wendlingen. Olaf Drescher.
Wir fahren über Wendlingen, über eine Güterzuganbindung dann zum Hauptbahnhof. Und diese Strecke ist eingleisig und ist sehr beschränkt in ihrer Kapazität. Deswegen können noch nicht alle Züge auf der Neubaustrecke fahren.
Spatenstich für die Neubaustrecke war vor über 10 Jahren. 2019 hätte sie ursprünglich fertig sein sollen. Die Kosten stiegen inzwischen auf 4 Milliarden Euro. Die schwierigen Tunnelbauten und Artenschutzprobleme hätten die Bauzeit verzögert, so die Bahn. Die Befürworter in der Politik und bei der Bahn hatten am Anfang auch mit einem schnelleren Güterverkehr für die neue Strecke geworben. Aber
es wird erstmal keinen Güterverkehr geben und demzufolge fahren die Züge halt wie bisher auf der bestehenden Strecke.
Grund? Die extremen Steigungen in den 4 Tunneln. Normale Güterzüge sind zu schwer, um sie zu überwinden. Die Idee damals, leichtere Güterzüge für die Strecke zu entwickeln.
Das war ein trojanisches Pferd, diese leichten Güterzüge, eine Chimäre, die gab es damals nicht und die gibt es heute nicht.
Sagt Christoph Engelhardt, Physiker und seit dem Stuttgart 21 Schlichtungsverfahren mit Heiner Geißler, Sachverständiger und Kritiker des Bahnprojekts. Auch der Verkehrsclub Deutschland kritisiert den fehlenden Güterverkehr. Nur weil die Bahn damals mit Güterzügen gerechnet habe, konnte sie die nötige Wirtschaftlichkeitsrechnung bestehen. Kritiker bemängeln außerdem den Brandschutz in den Tunneln. Die Rettungsstollen lägen zu weit auseinander, die beiden Tunnelröhren zu eng für schnelle Evakuierungen, meint der Analyst Christoph Engelhardt.
Das reicht nicht aus für die vielen Menschen, die man dort evakuieren will. Man kommt nicht schnell genug weg.
Bei voll besetzten Regionalbahnen könne es zu Engpässen kommen, vor allem mit den zukünftig geplanten größeren Regionalzügen. Das hätten seine Berechnungen ergeben, so Engelhardt.
Es ist tatsächlich so, dass man mit der vierfachen Personenzahl rechnen muss gegenüber den sonst üblichen ICEs. Und das braucht in der Regel auch viermal so lange für die Evakuierung. Aber man hat das überhaupt nicht berücksichtigt.
Die Bahn weist die Kritik von sich. Sie habe sich bei den Planungen an die Vorgaben gehalten und grundsätzlich auch Rettungseinsätze simuliert. Olaf Drescher vom Bahnprojekt Stuttgart-Ulm.
Wir haben auf jeden Fall die Bestätigung von mehreren Behörden und von den entsprechenden Fachleuten, dass diese Richtlinien alle eingehalten werden.
In den kommenden 3 Jahren soll sich die Strecke bewähren und Ende 2025 dann der neue Tiefbahnhof in Stuttgart eingeweiht werden.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden wir 2025 in Betrieb gehen. Also von unserer Sicht aus gibt es momentan keine Veranlassung, an diesem Termin zu zweifeln.
Olaf Drescher im Beitrag von Katharina Thoms über die Neubaustrecke von Stuttgart nach Ulm. Wir kommen zum Firmenporträt und bleiben beim Thema Bahn. Neben der Elektromobilität gilt Wasserstoff als Antrieb der Zukunft. Natürlich grüner Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Züge allerdings werden in aller Regel mit Diesel betrieben. Daher kommt der Premiere eines kleinen privaten Bahnunternehmens, dessen Züge zwischen der Elbe und der Weser unterwegs sind, eine besondere Bedeutung zu. Godehard Weyra über die ersten mit Wasserstoff angetriebenen Züge der EVB.
Ich drehe mal mit Ihnen, mit Warnweste können wir das ja hier auch machen. Ich drehe mit Ihnen auch gerne so eine kleine Runde. Weil
die Eisenbahnverkehrsbetriebe Elbe-Weser, kurz EVB, ist der Nachfolger regionaler Bundesbahnstrecken sowie dreier privater Eisenbahnunternehmen. Seit über 40 Jahren hält das Unternehmen den Schienenverkehr in der strukturschwachen Region zwischen Elbe und Weser am Laufen. Geschäftsführer der EVB ist Christoph Grimm.
Das ist der alte Bahnhof der Bremer Förder Osterholzer Eisenbahn, den wir gerade dieses Jahr nett renoviert haben, um auch unsere Bahnhöfe tatsächlich zu erhalten. Auf der anderen Seite sehen Sie den alten Bundesbahnhof.
Das Unternehmen feierte vor kurzem eine Weltpremiere. Zwischen Bremerhaven, Bremervörde und Buxtehude sind 6 wasserstoffangetriebene Züge im Einsatz und ersetzen die herkömmlichen Dieselzüge. Dank einer Brennstoffzelle fahren die Züge komplett emissionsfrei.
Nun direkt davor sehen Sie derzeit im Bau unsere künftige Wasserstoffwerkstatt. Wir bauen also für den Wasserstoff eine eigene Werkstatt. Da das Wartungskonzept für den Wasserstoffzug so anders ist als für einen Dieselzug, der große Unterschied besteht darin, dass beim Wasserstoffzug alle relevanten Antriebskomponenten auf dem Dach sind. Die Brennstoffzelle, der Tank etc. ist alles auf dem Dach. Bei einem Dieselfahrzeug logischerweise ist das alles unter dem Fahrzeugboden, also unter dem Fahrgast.
Der wasserstoffangetriebene Zug ist das Sahnehäubchen im Fuhrpark der EVB. Im Personenverkehr fährt das Eisenbahnunternehmen auf 250 firmeneigenen Schienenkilometer. Es bietet Containerzüge zwischen den norddeutschen Seehäfen und Süddeutschland an, arbeitet in den Häfen im Rangierdienst und erhält Busse und ein eigenes Reisebüro. Arbeit für über 600 Beschäftigte. Gesellschafter sind das Land Niedersachsen, die Landkreise und Städte aus der Region.
Die EVB, ich sage das ganz bewusst und ich sage das auch nicht ohne Stolz, die Ehre hat, den ersten wasserstoffbetriebenen Zug im Planeinsatz zu haben. Das hat eine Menge an Ursachen. Eine davon ist sicherlich der Tatsache zu verdanken, dass der Fahrzeughersteller Alstom in Salzgitter beheimatet ist. Und insofern lag es sicherlich nahe, dass Alstom, die sehr frühzeitig auf diese Technologie gekommen sind und die sehr frühzeitig aus einem Dieseltriebwagen eigentlich heraus entwickelt haben, ein Anwendungsfeld suchte.
Da bot sich das Streckennetz der EVB an. Ebenfalls in Niedersachsen gelegen und nicht elektrifiziert. Keine neue Technologie kommt in der Anfangsphase ohne großzügige staatliche Unterstützung über die Runden. Brennstoffzellen sind sündhaft teuer. Die Niedersächsische Landesnahverkehrsgesellschaft schoss beim Kauf der Züge 81 Millionen Euro zu. Das Geld stammt aus dem Fördertopf Nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung.
Dann frage ich mal eben schnell, ob das Tür machen. Sonst gehen wir raus zur Werkstatt.
Einer der neuen Züge steht eigentlich immer in der Werkstatthalle. Wasserstofftanks und Brennstoffzellen müssen überprüft und gewartet werden. Die EVB macht alles in Eigenregie. Signale, Gleise, Bahnhöfe, Lokomotiven. Vor einem alten Stückgutschuppen lagern Radsätze. Dahinter stehen ausrangierte Loks zum Ausschlachten. Die moderne Wartungshalle, 2006 gebaut, ist 150 Meter lang. Vor dem Tor steht eine E-Lok, dunkelblau, hellgelb, lichtgrau lackiert, die Farben der EVB. In der Halle wartet Markus Rech, zuständig für die Technik und Instandhaltung.
Der Wasserstoff verbindet sich mit der Umgebungsluft und aus H- und 2O-Molekülen wird eben H2O, das ist bekannt als Wasser. Und genau das ist auch das, was man am Dach dann sehen kann, wenn so ein Fahrzeug im Bahnhof steht oder vorbeifährt. Da kommt eben Wasserdampf oben raus. Und diese ganze chemische Reaktion läuft so ab, dass sie Energie freisetzt. Diese Energie wird von der Brennstoffzelle eben in der Batterie als elektrische Energie gespeichert.
Wasser in seine chemischen Einzelelemente zu zerlegen, schluckt enorm viel Strom. Wird die Energie in Gas- oder Kohlekraftwerken erzeugt, spricht man von grauem Wasserstoff. Damit ist klimapolitisch noch nichts gewonnen. Der CO2-Ausstoß reduziert sich erst dann, wenn der Strom für die Elektrolyse aus regenerativen Energieträgern stammt. In 4 Jahren soll es soweit sein. Dann werden sich neben der Wasserstofftankstelle in Bremervörde Windkrafträder drehen und Photovoltaikfelder installiert sein.
Das Grundstück dafür haben wir auch vorsorglich schon von vornherein beim Bau der Wasserstofftankstelle, es war also von vornherein geplant, schon mit gesichert und dafür vorbereitet. Es wird dann unmittelbar neben der Tankstelle die Elektrolyseanlage gebaut.
6 Triebfahrzeuge sind derzeit bereits ausgeliefert. 2 weitere erwartet Geschäftsführer Grimm noch vor Weihnachten. Bis zum Sommer sollen dann alle 14 bestellten Züge auf der Schiene sein und die Dieselzüge auf dem Streckennetz der Eisenbahnbetriebe Weser-Elbe ersetzen. Die nächsten Interessenten stehen bereits vor der Tür. 2023 werden im Raum Frankfurt einige S-Bahn-Linien auf Wasserstoff umgestellt, bestätigt EVB-Geschäftsführer Christoph Grimm. Und für die kommenden Tage haben sich bei ihm in Bremervörde der irische Verkehrsminister und eine Delegation aus Australien angekündigt.
Soweit das Firmenporträt und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Zentrales Thema hier ist der Wirecard-Prozess.
2,5 Jahre nach dem Zusammenbruch des Finanzkonzerns hat der Prozess gegen den früheren Vorstandsvorsitzenden Braun begonnen. Neben ihm müssen sich 2 weitere frühere Manager vor dem Landgericht München verantworten. Die Tageszeitung schreibt, es ist an der Zeit, eines der größten Wirtschaftsverbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik endlich juristisch aufzuarbeiten. Die Hoffnung ist groß, dass das Gericht aufklären kann, wie es einem im DAX gelisteten Unternehmen gelingen konnte, in großem Stil zu betrügen und einen Milliardenschaden zu verursachen. Doch in der Verhandlung geht es nur um die strafrechtlichen Folgen. Die erforderlichen politischen Konsequenzen werden weiterhin nicht gezogen. Das ist fatal. Der Nordbayerische Kurier aus Bayreuth notiert, in der jetzigen Runde juristischer Aufarbeitung stehen 3 Personen vor Gericht, weil sie im großen Stil betrogen, veruntreut, Märkte und Bilanzen manipuliert sowie Kredite erschlichen haben sollen. Fraglos ist Wirecard aber auch ein Fall beispiellosen Aufsichtsversagens auf allen Ebenen, von Wirtschaftsprüfern über die Finanzaufsicht BaFin bis zum Aufsichtsrat und darüber hinaus. Ähnlich sieht es die Badische Zeitung aus Karlsruhe. Verhandelt wird die Schuld von Braun und seiner mutmaßlichen Komplizen. Über andere wird am Ende nicht geurteilt. Dabei gibt es im Fall Wirecard viele, die vielleicht nicht im juristischen Sinne mitschuldig sind, aber durch Versäumnisse die Großpleite erst möglich machten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert, es besteht Hoffnung, dass der Strafprozess die Versäumnisse an anderen Stellen aufzeigt. Die Milliardenpleite von Wirecard ist eine Blamage für die BaFin, für die Abschlussprüfer von EY, für die deutsche Politik. Kaum Hoffnung besteht dagegen für die geprellten Wirecard-Aktionäre. Sie gelten nicht als Gläubiger und können deshalb keine Schadenersatzforderungen gegenüber dem Insolvenzverwalter geltend machen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle erinnert, tausende Anleger haben ihr Vermögen verloren, 5000 Beschäftigte ihre Jobs. Persönliche Gerechtigkeit werden sie kaum erfahren, denn das dafür notwendige Kapital ist verschwunden. Aber eine kleine Genugtuung dürfte es sein, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Darum geht es in einem Rechtsstaat und der muss jetzt in Ruhe seine Arbeit machen dürfen.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Steffi Orbach begrüßte dann gleich zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Beitrag über Obdachlosigkeit und einem Beispiel aus Hamburg, wie Hilfe aussehen könnte. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.